Die Bücher der Chroniker der drei Schwestern. Erstes Buch. Ein reicher Graf vergeudete sein Gut und Habe. Er lebte königlich, hielt alle Tage offene Tafel. Wer bei ihm einsprach, Ritter oder Knappe, dem gab er 3 Tage lang ein herrliches Bankett. Und alle Gäste taumelten mit frohem Mut von ihm hinweg. Er liebte Brettspiel und Würfel. Sein Hof wimmelte von goldgelockten Edelknaben, Läufern und Heiducken in prächtiger Livre, und seine Ställe nährten unzählige Pferde und Jagdhunde. Durch diesen Aufwand zerrannen seine Schätze. Er verpfändete eine Stadt nach der anderen, verkaufte seine Juwelen und Silbergeschirr, entließ die Bedienten und erschoss die Hunde. Von seinem ganzen Eigentum blieb ihm nichts übrig als sein altes Waldschloss, eine tugendsame Gemahlin und 3 wunderschöne Töchter. In diesem Schlosse hauste er von aller Welt verlassen, die Gräfin versah mit ihren Töchtern selbst die Küche, und weil sie allerseits der Kochkunst nicht kundig waren, wussten sie nichts als Kartoffeln zu sieden. Diese frugalen Mahlzeiten behagten dem Papa so wenig, dass er grämlich und missmütig wurde. Und in dem weiten, leeren Hause so lärmte und fluchte, dass die kahlen Wände seinen Unmut widerhallten. An einem schönen Sommermorgen ergriff er aus Blin seinen Jagdspieß, zog zu Walde, ein Stück Wild zu fällen, um sich eine leckerhafte Mahlzeit davon bereiten zu lassen. Von diesem Walde ging die Rede, dass es darin nicht geheuer sei. Manchen Wanderer hat es schon irre geführt, und mancher war nie daraus zurückgekehrt, weil ihm entweder böse Gnomen erdrosselt oder wilde Tiere zerrissen hatten. Der Graf glaubte nichts und fürchtete nichts von unsichtbaren Mächten. Er stieg rüstig über Berg und Tal und kroch durch Busch und Dickicht, ohne eine Beute zu erhaschen. Ermüdet setzte er sich unter einen hohen Eichbaum, nahm einige gesottene Kartoffeln und ein wenig Salz aus der Jagdtasche, um hier sein Mittagsmahl zu halten. Von ungefähr hob er seine Augen auf. Siehe da! Ein grausam wilder Bär schritt auf ihn zu. Der arme Graf erbebte über diesen Anblick. Entfliehen konnte er nicht und zu einer Bärenjagd war er nicht ausgerüstet. Zur Notwehr nahm er den Jägerspieß in die Hand, sich damit zu verteidigen, so gut er könnte. Das Ungetüm kam nah heran. Auf einmal stund's und brummte ihm vernehmlich diese Worte entgegen.
Räuber! Plünderst du meinen Honigbaum? Den Frevel sollst du mit dem Leben büßen.
Ach, bat der Graf, ach, fresst mich nicht, Herr Bär, mich lüstet nicht nach eurem Honig. Ich bin ein biedrer Rittersmann. Seid ihr bei Appetit, so nehmt mit Hausmannskost vorlieb und seid mein Gast. Hierauf tischt er dem Bären alle Kartoffeln in seinem Jagdhute auf. Dieser aber verschmähte des Grafen Tafel und brummte unwillig fort.
Unglücklicher, um diesen Preis lösest du dein Leben nicht. Verheiß mir deine große Tochter Wohlfried augenblicklich zur Frau, wo nicht, so fress ich dich.
In der Angst hätte der Graf dem verarmorten Bären wohl alle 3 Töchter verheißen und seine Gemahlin obendrein, wenn er sie verlangt hätte. Denn Not kennt kein Gesetz.
»Sie soll die eure sein, Herr Bär«, sprach der Graf, der anfing, sich wieder zu erholen. Doch setzte er trüglich hinzu,
»unter dem Bedingen, dass ihr nach Landesbrauch die Braut löset und selber kommt, sie heimzuführen.« »Top«,
murmelte der Bär.
»Schlag ein!«
und reichte ihm die raue Tatze hin.
»In 7 Tagen löse ich sie mit einem Zentner Gold und führe mein Liebchen heim.«
»Top«, sprach der Graf. »Ein Wort, ein Mann!« Darauf schieden sie in Frieden auseinander. Der Bär trabte seiner Höhle zu, der Graf säumte nicht, aus dem furchtbaren Walde zu kommen und gelangte bei Sternenschimmer kraftlos und ermattet in seinem Waldschloss an.
Zu wissen ist, dass ein Bär, der wie ein Mensch vernünftig reden und handeln kann, niemals ein natürlicher, sondern ein bezauberter Bär sei. Das merkte der Graf wohl. Darum dachte er, den zottigen Eid am durch List zu hintergehen, um sich in seiner festen Burg so zu verpalidisieren, dass es dem Bär unmöglich wäre, hineinzukommen, wenn er auf dem bestimmten Termin die Braut abholen würde. Wenngleich einem Zauberbär, dachte er bei sich, die Gabe der Vernunft und Sprache verliehen ist, so ist er doch gleichwohl ein Bär und hat übrigens alle Eigenschaften eines natürlichen Bären. Er wird also doch wohl nicht fliegen können wie ein Vogel oder durch Schlüsselloch in ein verschlossenes Zimmer eingehen wie ein Nachtgespenst oder durch ein Nadelöhr schlüpfen. Den folgenden Tag berichtete er seiner Gemahlin und den Fräuleins das Abenteuer im Walde. Fräulein Wulfild fiel vor Entsetzen in Ohnmacht, als sie hörte, dass sie an einen scheußlichen Bären vermählt werden sollte. Die Mutter rang und wand die Hände und jammerte laut, und die Schwestern bebten und bangten vor Wehmut und Entsetzen. Papa aber ging hinaus, beschaute die Mauern und Graben ums Schloss her, untersuchte, ob das eiserne Tor schloss- und riegelfest sei, zog die Zugbrücke auf und verwahrte alle Zugänge wohl, stieg darauf auf die Warte und fand da ein Kämmerlein hochgebaut unter der Zinne und wohl vermauert. Darin verschloss er das Fräulein, die ihr seidenes Flachshaar zerraufte und schier die himmelblauen Augen ausweinte. 6 Tage waren verflossen und der 7. dämmerte heran. Da erhob sich vom Walde her groß Getöse, als sei das wilde Heer im Anzuge. Peitschen knallten, Posthörner schallten, Pferde trappelten, Räder rasselten. Eine prächtige Staatskarosse mit Reutern umringt rollte übers Blachfeld daher ans Schlosstor. Alle Riegel schoben sich, das Tor rauschte auf, die Zugbrücke fiel, ein junger Prinz stieg aus der Karosse, schön wie der Tag, angetan mit Sammet und Silberstück. Um seinen Hals hatte er eine goldene Kette dreimal geschlungen, in der ein Mann aufrecht stehen konnte. Um seinen Hut lief eine Schnur von Perlen und Diamanten, welche die Augen verblendete, und um die Agraffe, welche die Straußenfeder trug, wäre ein Herzogtum feil gewesen. Rasch wie Sturm und Wirbelwind flog er die Schneckentreppe im Turm hinauf, und ein Augenblick nachher bebte in seinem Arm die erschrockene Braut herab. Über dem Getöse erwachte der Graf aus seinem Morgenschlummer, schob das Fenster im Schlafgemach auf, und als er Ross und Wagen und Ritter und Reisige im Hof erblickte und seine Tochter im Arm eines fremden Mannes, der sie in den Brautwagen hob, und nun der Zug zum Schlosstor hinausging, fuhr es ihm durchs Herz, und er erhob große Klageschrei. »Ade, mein Töchterlein! Fahr hin, du Bärenbraut!« Wulfild vernahm die Stimme ihres Vaters, ließ ihr Schweißtüchlein zum Wagen herauswehen und gab damit das Zeichen des Abschieds. Die Eltern waren bestürzt über den Verlust ihrer Tochter und sahen einander stumm und staunend an. Mama traute gleichwohl ihren Augen nicht und hielt die Entführung für Blendwerk und Teufelsspuk, ergriff einen Bund Schlüssel und lief auf die Warte, öffnete die Klause, fand aber ihre Tochter nimmer. Auch nichts von ihrer Gerätschaft. Doch lag auf dem Tischlein ein silberner Schlüssel, den sie zu sich nahm. Und als sie von ungefähr durch die Luke blickte, sah sie in der Ferne eine Staubwolke gegen Sonnenaufgang emporwirbeln, hörte Getümmel und Jauchzen des Brautzugs bis zum Eingang des Waldes. Betrübt stieg sie vom Turm herab, legte Trauerkleider an, bestreute ihr Haupt mit Asche, weinte 3 Tage lang. und Gemahl und Töchter halfen ihr wehklagen. Am vierten Tage verließ der Graf das Trauergemach, um frische Luft zu schöpfen. Wie er über den Hof ging, stand da eine feine, dichte Kiste von Ebenholz, wohl verwahrt und schwer zu heben. Er ahndete leicht, was drinnen sei. Die Gräfin gab ihm den Schlüssel. Er schloss auf und fand einen Zentner Goldes, eitel Dublonen. Eines Schlags. Erfreut über diesen Fund, vergaß er all sein Herzeleid, kaufte Pferde und Falken, auch schöne Kleider für seine Gemahlin und die holden Fräulein, nahm Diener in Sold, hob von Neuem an zu prassen und zu schwelgen, bis die letzte Dublone aus dem Kasten flog. Dann machte er Schulden, und die Gläubiger kamen scharenweis, plünderten das Schloss rein aus und ließen ihm nichts als einen alten Falken. Die Gräfin bestellte wieder mit ihren Töchtern die Küche, und er durchstreifte tagtäglich das Feld mit seinem Federspiel aus Verdruss und Langeweile. Eines Tages ließ er den Falken steigen. Der hob sich hoch in die Lüfte und wollte nicht auf die Hand seines Herrn zurückkehren, ob er ihn gleich lockte. Der Graf folgte seinem Flug so gut er konnte über die weite Ebene. Der Vogel schwebte dem grauenvollen Walde zu, welchen zu betreten der Graf nicht mehr waghalsen wollte und sein liebes Federspiel verloren gab. Plötzlich stieg ein rüstiger Adler über dem Walde auf und verfolgte den Falken, welcher den überlegenen Feind nicht so bald ansichtig wurde, als er pfeilgeschwind zu seinem Herrn zurückkehrte, um bei ihm Schutz zu suchen. Der Adler aber schoss aus den Lüften herab, schlug einen seiner mächtigen Fänge in des Grafen Schulter und zerdrückte mit dem anderen den getreuen Falken. Der bestürzte Graf versuchte mit dem Speer von dem gefiederten Ungeheuer sich zu befreien, schlug und stach nach seinem Feinde. Der Adler ergriff den Jagdspieß, zerbrach ihn wie ein leichtes Schilfrohr und kreischte ihm mit lauter Stimme diese Worte in die Ohren. »Verwegener! Warum beunruhigst du mein Luftrevier mit deinem Federspiel? Den Frevel sollst du mit deinem Leben büßen!« Aus dieser Vogelsprache merkte der Graf bald, was für ein Abenteuer er zu bestehen habe. Er fasste Mut und sprach, »Gemach, Herr Adler, Gemach, was habe ich euch getan? Mein Falk hat seine Schuld ja abgebüßt. Den lasse ich euch. Stillt euren Appetit.« »Nein!« fuhr der Adler fort, »mich lüstet eben heut nach Menschenfleisch, und du scheinst mir ein fetter Fraß.« »Pardon, Herr Adler«, schrie der Graf in Todesangst, »heischt, was ihr wollt von mir, ich geb es euch, nur schont meines Lebens.« »Wohl gut«, versetzte der mörderische Vogel, »ich halte dich beim Wort. Du hast zwei schöne Töchter und ich bedarf ein Weib. Verheiß mir deine Adelheit zur Frau, so lasse ich dich mit Frieden ziehen und löse sie von dir mit zwei Stufen Gold, jede einen Zentner schwer. In 7 Wochen führe ich mein Liebchen heim.« Hierauf schwang sich das Ungetüm hoch empor und verschwand in den Wolken. In der Not ist einem alles feil. Da der Vater sah, dass der Handel mit den Töchtern so gut vonstatten ging, gab er sich über ihren Verlust zufrieden. Er kam diesmal ganz wohlgemut nach Hause und verhehlte sorgfältig sein Abenteuer, teils den Vorwürfen, die er von der Gräfin fürchtete, auszuweichen, teils der lieben Tochter das Herz von der Zeit nicht schwer zu machen. Zum Schein klagte er nur über den verlorenen Falken, von welchem er vorgab, er habe sich verflogen. Fräulein Adelheid war eine Spinnerin, als keine im Lande. Sie war auch eine geschickte Weberin und schnitt eben damals ein Stück köstlicher Leinwand vom Weberstuhle, so fein wie Batist, welche sie unfern der Burg auf einem frischen Rasenplatze bleichte. 6 Wochen und 6 Tage vergingen, ohne dass die schöne Spinnerin ihr Schicksal ahnte. Obgleich der Vater, der doch etwas schwermütig wurde, als der Termin der Heimsuchung nahte, ihr unter der Hand manchen Wink davon gab, bald einen bedenklichen Traum erzählte, bald die Wohlfied wieder ein Andenken brachte, die längst vergessen war. Adelheid war frohen und leichten Sinnes.
wähnte das schwere Herzblut des Vaters, erzeuge hypochondrisches Grillen. Sie hüpfte sorgenlos bei Anbruch des bestimmten Tages hinaus auf den Bleichrasen, breitete ihre Leinwand aus, damit sie vom Morgentau getränkt würde. Wie sie ihre Bleiche beschickt hatte und nun ein wenig umherschaute, sah sie einen herrlichen Zug Ritter und Knappen herantraben. Sie hatte ihre Toilette noch nicht gemacht, darum verbarg sie sich hinter einem wilden Rosenbusch, der eben in voller Blüte stand, und glostete hervor, die prächtige Kavalkade zu schauen. Der schönste Ritter aus dem Haufen, ein junger, schlanker Mann im offenen Helm, sprengte an den Busch und sprach mit sanfter Stimme: »Ich sehe dich, ich suche dich, fein Liebchen, ach, verbirg dich nicht. Rasch schwing dich hinter mich aufs Ross, du schöne Adlerbraut.« Adelheid wusste nicht, wie ihr geschah, dass sie diesen Spruch hörte. Der liebliche Ritter gefiel ihr Bass, aber der Beisatz »Adlerbraut« machte das Blut in ihren Adern erstarren. Sie sank ins Gras, ihre Sinne umnebelten sich und beim Erwachen befand sie sich in den Armen des holden Ritters auf dem Weg nach dem Walde. Mama bereitete indes das Frühstück. Und als Adelheid dabei fehlte, schickte sie die jüngste Tochter hinaus, zu sehen, wo sie bliebe. Sie ging und kam nicht wieder. Die Mutter ahnte nichts Gutes, wollte sehen, was ihre Töchter so lange weihten. Sie ging und kam nicht wieder. Papa merkte, was vorgegangen sei. Das Herz schlug laut in seiner Brust. Er schlich sich auch nach dem Rasenplatze, wo Mutter und Tochter noch immer nach der Adelheid suchten und ängstlich sie beim Namen riefen. Er ließ seine Stimme gleichfalls weidlich erschallen, wiewohl er wusste, dass alles Rufen und Umsuchen vergeblich war. Sein Weg führte ihn vor dem Rosenbusche vorüber. Da sah er was blinken, und wie er es genau betrachtete, waren's 2 goldene Eier, jedes 1 Zentner schwer. Nun konnte er nicht länger anstehen, seiner Gemahlin das Abenteuer der Tochter zu offenbaren. »Schandbarer Seeverkäufer«, rief sie aus, »o Vater, o Mörder, opferst du um schändlichen Gewinstens willen also dein Fleisch und Blut dem Moloch auf?« Der Graf, sonst wenig beredsam, machte jetzt seine Apologie aufs Beste und entschuldigte sich mit der dringenden Gefahr seines Lebens. Aber die trostlose Mutter hörte nicht auf, ihm die bittersten Vorwürfe zu machen. Er wählte also das souveräne Mittel, allem Wortstreit ein Ende zu machen. Er schwieg und ließ seine Dame reden, solange sie wollte, brachte indessen die goldenen Eier in Sicherheit und wälzte sie gemachsam vor sich her, legte darauf wohlstandshalber 3 Tage lang Familientrauer an und dachte nur darauf, seine vorige Lebensart wieder zu beginnen. In kurzer Zeit war das Schloss wieder die Wohnung der Freude, das Elysium gefräßiger Schranzen. Ball, Turnier und prächtige Feten wechselten täglich ab. Fräulein Bertha glänzte am Hofe ihres Vaters den stattlichen Rittern in die Augen, wie der Silbermond den empfindsamen Wandlern in einer heiteren Sommernacht. Sie pflegte bei den Ritterspielen den Preis auszuteilen und tanzte jeden Abend mit dem siegenden Ritter den Vorreihen. Die Gastfreigebigkeit des Grafen und die Schönheit der Tochter zog von den entlegensten Örtern die edelsten Ritter herbei. Viele buhlten um das Herz der reichen Erbin, aber unter so vielen Freiwerbern hielt die Wahl schwer, denn einer übertraf den anderen immer an Adel und Wohlgestalt. Die schöne Bertha kürte und wählte so lange, bis die goldenen Eier, bei welchen der Graf die Pfeile nicht gespart hatte, auf die Größe der Haselnüsse reduziert waren. Die gräflichen Finanzen gerieten wieder in den vorigen Verfall. Die Turniere wurden eingestellt, Ritter und Knappen verschwanden allgemach, das Schloss nahm wieder die Gestalt einer Eremitage an und die gräfliche Familie kehrte zu den frugalen Kartoffelmahlzeiten zurück. Der Graf durchstrich missmütig die Felder, wünschte ein neues Abenteuer und fand keins, weil er den Zauberwald scheute.
Eines Tages verfolgte er ein Volk Rebhühner so weit, dass er dem schauervollen Walde nahe kam. Und ob er gleich sich hineinwagte, so ging er doch eine Strecke an der Branne hin und erblickte da einen großen Fischweiher, der ihm noch nie zu Gesicht gekommen war, in dessen silberhellen Gewässer er unzählige Forellen schwimmen sah. Dieser Entdeckung freute er sich sehr. Der Teich hatte ein unverdächtiges Ansehen, daher eilte er nach Hause, strickte sich ein Netz und den folgenden Morgen stand er bei guter Zeit am Gestade, um solches auszuwerfen. Glücklicherweise fand er einen kleinen Nachen mit einem Ruder im Schilfe. Er sprang hinein, ruderte lustig auf dem Teich herum, warf das Netz aus, fing mit einem Zuge mehr Foren, als er tragen konnte, und ruderte vergnügt über diese Beute dem Strande zu. Ungefähr ein Steinwurf vom Gestade stund der Nachen in vollem Lauf fest und unbeweglich, als säße er auf dem Grund. Der Graf glaubte das auch und arbeitete aus allen Kräften, ihn wieder flott zu machen, wiewohl vergebens. Das Wasser verrann ringsumher, das Fahrzeug schien auf einer Klippe zu hangen und hob sich hoch über die Oberfläche empor. Dem unerfahrenen Fischer war nicht wohl zumute, obgleich der Nachen wie angenagelt stund, so schien sich doch von allen Seiten das Gestade zu entfernen. Der Weiher dehnte sich zu einer großen See aus, die Wogen schwallen an, die Wellen rauschten und schäumten. Und mit Entsetzen wurde er inne, dass ein ungeheurer Fisch ihn und seine Nachen auf dem Rücken trug. Er ergab sich in sein Schicksal, ängstlich harrend, welchen Ausgang es nehmen würde. Urplötzlich tauchte der Fisch unter. Der Nachen war wieder flott, doch einen Augenblick nachher war das Meerwunder über Wasser, sperrte einen abscheulichen Rachen gleich der Höllenpforte auf und aus dem finsteren Schlunde schallten, wie aus einem unterirdischen Gewölbe, vernehmlich diese Worte hervor. »Kühner Fischer, was beginnst du hier? Du mordest meine Untertanen? Den Frevel sollst du mit dem Leben büßen.« Der Graf hatte nun bereits so viel Routine in den Abenteuern erlangt, dass er wusste, wer sich bei dergleichen Gelegenheiten zu nehmen hatte. Er erholte sich bald von seiner ersten Bestürzung, da er merkte, dass der Fisch doch ein vernünftig Wort mit sich reden ließ, und sprach ganz dreiste: »Herr Behemoth, verletzt das Gastrecht nicht. Vergönnt mir ein Gerichte Fisch aus eurem Weiher. Sprecht ihr bei mir ein, so stünd euch Küche und Keller gleichfalls offen.«
»So traute Freunde sind wir nicht«,
versetzte das Ungeheuer.
»Kennst du noch nicht des Stärkern Recht, dass er den Schwächern frisst? Du stahlst mir meine Untertanen, sie zu verschlingen, und ich verschlinge dich.«
Hier riss der grimmige Fisch den Rachen noch weiter auf, als wollte er das Schiff mit Mann und Maus verschlingen.
»Ach, schont mein Leben«, schrie der Graf. »Ihr seht, ich bin ein mageres Morgenbrot für euren Walfischbauch.«
Der große Fisch schien sich etwas zu bedenken.
»Wohlan«, sprach er, »ich weiß, du hast eine schöne Tochter. Verheiß mir die zum Weibe und nimm dein Leben zum Gewinn.«
Als der Graf hörte, dass der Fisch aus diesem Tone zu reden anfing, verschwand ihm alle Furcht.
»Sie steht zu Befehl«, sprach er.
»Ihr seid ein wackerer Eidam, dem kein biederer Vater sein Kind versagen wird. Doch womit löset ihr die Braut nach Landesbrauch?«
»Ich habe«,
erwiderte der Fisch,
»weder Gold noch Silber. Aber im Grunde dieser See liegt ein großer Schatz von Perlenmuscheln. Du darfst nur fordern.«
»Nun«, sagte der Graf, »drei Hemden Zahlperlen sind wohl nicht so viel für eine schöne Braut.«
»Sie sind dein«,
beschloss der Fisch,
»und mein die Braut. In 7 Monaten führe ich mein Liebchen heim.«
Hierauf stürmte er lustig mit dem Schwanze und trieb den Nachen bald an den Strand. Der Graf brachte seine Forellen heim, ließ sie sieden und sich dieses Karthäusermahlzeit nebst der Gräfin und der schönen Bertha wohl schmecken. Und die Letztere ahnte nicht, dass ihr diesmal teuer würde zu stehen kommen. Unterdessen nahm der Mond 6-mal ab und zu, und der Graf hatte sein Abenteuer beinahe vergessen, als aber der Silbermond zum 7. Mal sich zu runden begann, dachte er an die bevorstehende Katastrophe, und um kein Augenzeuge davon zu sein, drückte er sich ab und unternahm eine kleine Reise ins Land. In der schwülen Mittagsstunde, am Tage des Vollmonds, sprengte ein stattlich Geschwader Reuter ans Schloss. Die Gräfin, bestürzt über so vielen fremden Besuch, wusste nicht, ob sie die Pforte öffnen sollte oder nicht. Als sich aber ein wohlbekannter Ritter anmeldete, ward ihm aufgetan. Er hatte gar oft zur Zeit des Wohlstands und Überflusses in der Burg den Turnieren beigewohnt und zu Schimpf und Ernst gestochen, auch manchen Rittersdank von der schönen Bertha Hand empfangen und mit ihr den Vorreihen getanzt. Doch seit der Glücksveränderung des Grafen war er gleich den übrigen Rittern verschwunden. Die gute Gräfin schämte sich vor dem edlen Ritter und seinem Gefolge ihrer großen Armut, dass sie nichts hatte, ihm aufzutischen. Er aber trat sie freundlich an und bat nur um einen Trunk frisch Wasser aus dem kühlen Felsenbrunnen des Schlosses, wie es auch sonst zu tun gewohnt war. Denn er pflegte nie Wein zu trinken, daher nannte man ihn scherzweise nur den Wasserritter. Die schöne Bertha eilte auf Geheiß der Mutter zum Brunnen, füllte einen Henkelkrug und kredenzte dem Ritter eine kristallene Schale. Er empfing solche aus ihrer niedlichen Hand, setzte sie da an den Mund, wo ihre Purpurlippen die Schale berührt hatten, und tat ihr mit innigem Entzücken Bescheid. Die Gräfin befand sich indes in großer Verlegenheit, da sie nicht vermögend war, ihrem Gaste etwas zum Imbiss aufzutragen. Doch besann sie sich, dass im Schlossgarten eben eine saftige Wassermelone reifte. Augenblicklich drehte sie sich nach der Tür, brach die Melone ab, legte sie auf einen irdenen Teller, fiel Weinlaub drunter und die schönsten wohlriechenden Blumen ringsumher, um sie dem Gaste aufzutragen. Wie sie aus dem Garten trat, war der Schlosshof leer und öde. Sie sah weder Pferde noch Reisige mehr. Im Zimmer war kein Ritter, kein Knappe. Sie rief ihre Tochter Bertha, suchte sie im ganzen Hause und fand sie nicht. Im Vorhause aber waren drei Säcke von neuer Leinwand hingestellt, die sie in der ersten Bestürzung nicht bemerkt hatte und die von außen anzufühlen waren, als wären sie mit Erbsen gefüllt. Genauer, sie zu untersuchen, ließ ihre Betrübnis nicht zu. Sie überließ sich ganz ihrem Schmerz und weinte laut bis an den Abend, wo ihr Gemahl heimkehrte, der sie im großen Jammer fand. Sie konnte ihm die Begebenheit des Tages nicht verhehlen, so gern sie es getan hätte, denn sie befürchtete von ihm große Vorwürfe, dass sie einen fremden Ritter in die Burg gelassen, der die liebliche Tochter entführt hätte. Aber der Graf tröstete sie liebreich und frug nur nach den Erbsäcken, von welchen sie ihm gesagt hatte, ging hinaus, sie zu beschauen, und öffnete einen in ihrer Gegenwart. Wie groß war das Erstaunen der betrübten Gräfin, als alte Perlen herausrollten, so groß wie die großen Gartenerbsen, vollkommen gerundet, fein gebohrt und von dem reinsten Wasser. Sie sah wohl, dass der Entführer ihrer Tochter jede mütterliche Zähre mit einer Zahlperl bezahlt hatte, bekam von seinem Reichtum und Stande eine gute Meinung und tröstete sich damit, dass dieser Eidam kein Ungeheuer, sondern ein stattlicher Ritter sei, welche Meinung ihr der Graf auch nicht benahm. Nun gingen die Eltern zwar aller schönen Töchter verlustigt, aber sie besaßen einen unermesslichen Schatz. Der Graf machte bald einen Teil davon zu Gelde. Vom Morgen bis zum Abend war ein Gewühl von Kaufleuten im Schlosse, um die köstlichen Zahlperlen zu handeln. Der Graf löste seine Städte ein, tat das Waldschloss an einen Lehnsmann aus, bezog seine vormalige Residenz, richtete den Hofstaat wieder an und lebte nicht mehr als ein Verschwender, sondern als ein guter Wirt, denn er hatte nun keine Tochter mehr zu verhandeln. Das edle Paar befand sich in großer Behäglichkeit. Nur die Gräfin konnte sich über den Verlust ihrer Fräuleins nicht beruhigen. Sie trug beständig Trauerkleider und wurde nimmer froh. Eine Zeit lang hoffte sie, ihre Bertha mit dem reichen Perlenritter wiederzusehen. Wenn ein Fremder bei Hofe gemeldet wurde, ahnte sie den wiederkehrenden Eidam. Der Graf vermochte es endlich nicht länger über sich, sie mit leerer Hoffnung hinzuneiten. In der traulichen Bettkammer, welche so manchen Männer Geheimnis Luft macht, eröffnete er ihr, dass dieser herrliche Eidam ein scheußlicher Fisch sei. Ach,
seufzte die Gräfin. »Ach, ich unglückliche Mutter! Hab ich darum Kinder geboren, dass sie ein Raub grausener Ungeheuer werden sollten? Was ist alles Erdenglück? Was sind alle Schätze für eine kinderlose Mutter?«
»Liebes Weib«, antwortete der Graf, »beruhigt euch, es ist nun einmal nicht anders. Wenn's von mir abhing, sollte es euch an Kindersegen nicht gebrechen.«
Die Gräfin nahm diese Worte zu Herzen, meinte, ihr Gemahl mache ihr Vorwürfe, dass sie ältere und die Unfruchtbare im Haus sei, denn er war noch ein feiner, rüstiger Mann. Darüber betrübte sie sich so sehr, dass sie in große Schwermut fiel, und Freund Hein wäre ihr wohl ein willkommener Gast gewesen, wenn er bei ihr eingesprochen hätte. Zweites Buch. Alle Jungfrauen und Dirnen am Hofe nahmen großen Teil an den Leiden ihrer guten Frau, jammerten und weinten mit ihr und suchten sie zu Zeiten auch durch Sang und Saitenspiel aufzuheitern. Aber ihr Herz war der Freuden nicht mehr empfänglich. Jede Hofdame gab weisen Rat, wie der Geist des Trübsinns weggebannet werden möchte. Gleichwohl war nicht zu erdenken, den Kummer der Gräfin zu mindern. Die Jungfrau, welche ihr das Handwasser reichte, war vor allen anderen Dirnen klug und sittsam und bei ihrer Gebieterin wohlgelitten. Sie hatte ein empfindsames Herz und der Schmerz ihrer Herrschaft lockte ihr manche Tränen ins Auge. Um nicht vorlaut zu scheinen, hatte sie immer geschwiegen. Endlich konnte sie dem inneren Drange nicht widerstehen, auch ihren guten Rat zu urteilen. »Edle Frau«, sagte sie, »wenn ihr mich hören wolltet, so wüsste ich euch wohl ein Mittel zu sagen, die Wunden eures Herzens zu heilen.« Die Gräfin sprach, »Rede!« »Unfern von eurer Residenz«, fuhr die Jungfrau fort, »wohnt ein frommer Einsiedler in einer schauervollen Grotte, zu welchem viel Pilger in mancherlei Not ihre Zuflucht nehmen. Wie wär's, wenn ihr euch von dem heiligen Manne Trost und Hilfe begehrtet? Wenigstens würde sein Gebet euch die Ruhe eures Herzens wiedergeben.« Der Gräfin gefiel dieser Vorschlag. Sie hüllte sich in ein Pilgerkleid, wallfahrtete zu dem frommen Eremiten, eröffnete ihm ihr Anliegen, beschenkte ihn mit einem Rosenkranz von Zahlperlen und bat um seinen Segen, welcher so kräftig war, dass, ehe ein Jahr verging, die Gräfin ihrer Traurigkeit quitt und ledig war und eines jungen Sohns genas. Groß war die Freude der Eltern über den holden Spätling. Die ganze Grafschaft verwandelte sich in einen Schauplatz der Wonne, des Jubels und der Feierlichkeiten bei der Geburt des jungen Stammerben. Der Vater nannte ihn Reinald das Wunderkind. Der Knabe war schön wie der Amor selbst und seine Erziehung wurde mit solcher Sorgfalt betrieben, als wenn die Morgenröte der philanthropistischen Methode damals schon wäre angebrochen gewesen. Er wuchs lustig heran, war die Freude des Vaters und der Mutter Trost, die ihn wie ihren Augapfel warte. Ob er nun wohl der Liebling ihres Herzens war, so verlosch doch das Andenken an ihre drei Töchter nicht in ihrem Gedächtnis. Oft, wenn sie den kleinen lachenden Reinald in die Arme schloss, träufelte eine Zähre auf seine Wangen. Und als der liebe Knabe etwas heranwuchs, frug er oft wehmütig, »Gute Mutter, was weinest du?« Die Gräfin verhehlte ihm aber mit Vorbedacht die Ursache ihres geheimen Kummers. Denn außer dem Gemahl wusste niemand, wo die drei jungen Gräfinnen hingeschwunden waren. Manche spekulativen Köpfe wollten wissen, sie wären von irrenden Rittern entführt worden, welches damals nichts Ungewöhnliches war. Andere behaupteten, sie lebten in einem Kloster versteckt. Noch andere wollten sie im Gefolge der Königin von Burgund oder der Gräfin von Flandern gesehen haben. Durch tausend Schmeicheleien lockte Reinald der zärtlichen Mutter dennoch das Geheimnis ab. Sie erzählte ihm die Abenteuer der drei Schwestern nach allen Umständen und er verlor kein Wort von diesen Wundergeschichten aus seinem Herzen. Er hatte keinen anderen Wunsch als den, wehrhaft zu sein, um auf das Abenteuer auszugehen, seine Schwestern im Zauberwalde aufzusuchen und ihren Zauber zu lösen. Sobald er zum Ritter geschlagen war, begehrte er vom Vater Urlaub, einen Heereszug, wie er vorgab, nach Flandern zu tun. Der Graf freute sich des ritterlichen Mutes seines Sohnes, gab ihm Pferde und Waffen, auch Schildknappen und Trossbuben und ließ ihn mit Segen von sich, so ungern auch die sorgsame Mutter in den Abschied willigte. Kaum hatte der junge Ritter seine Vaterstadt im Rücken, so verließ er die Heerstraße und trabte mit romantischem Mute auf das Waldschloss zu, begehrte von dem Lehnsmann Herberge, der ihn ehrlich empfing und wohlhielt. Am frühen Morgen, da im Schloss noch alles in süßen Schlummer lag, sattete er sein Ross, ließ sein Gefolge zurück und jagte voll Mut und Jugendfeuer nach dem bezauberten Walde hin. Je weiter er hineinkam, desto dichter wurde das Gebüsch, und vom Huf seines Pferdes schallten die schroffen Felsen wieder. Alles um ihn her war einsam und öde, und die dicht verwachsenen Bäume schienen dem jungen Waghals den weiten Eingang mitleidig zu versperren. Er stieg vom Pferde, ließ es grasen, machte sich mit seinem Schwert einen Weg durch den Busch, klimmte an steilen Felsen hinan und gleitete in Abgründe hinab. Nach langer Mühe gelangte er in ein gekrümmtes Tal, durch welches sich ein klarer Bach schlängelte. Er folgte den Krümmungen desselben. In der Ferne öffnete eine Felsengrotte ihren unterirdischen Schlund, vor welcher etwas, das einer menschlichen Figur ähnlich war, sich zu regen schien. Der kecke Jüngling verdoppelte seine Schritte, nahm den Weg zwischen den Bäumen hin, blickte der Grotte gegenüber hinter den hohen Eichen durch und sah eine junge Dame im Grase sitzen, die einen kleinen, ungestalten Bär auf dem Schoß liebkoste, in das noch ein größerer um sie schäkerte, bald ein Männchen machte, bald einen possierlichen Purzelbaum schlug, welches Spiel die Dame sehr zu amüsieren schien. Reinald erkannte nach der mütterlichen Erzählung die Dame für seine Schwester Wulfhild, sprang hastig aus seinem Hinterhalt hervor, sich ihr zu entdecken. Sobald sie aber den jungen Mann erblickte, tat sie einen lauten Schrei, warf den kleinen Bär ins Gras, sprang auf, dem Kommenden entgegen und redete ihn mit wehmütiger Stimme und ängstlicher Gebärde also an. »O Jüngling, welcher Unglücksstern führt dich in diesen Wald? Hier wohnt ein wilder Bär, der frisst all Menschenkind, die seine Wohnung nahen. Flieh und er rette dich!« Er neigte sich züchtiglich gegen die bildschöne Dame und antwortete: »Fürchtet nichts, heute Gebieterin. Ich kenne diesen Wald und seine Abenteuer und komme, den Zauber zu lösen, der euch hier gefangen hält.« »Tor«, sprach sie, »wer bist du, dass du es wagen darfst, diesen mächtigen Zauber zu lösen? Und wie vermagst du das?« »Er?« »Mit diesem Arm und durch dies Schwert. Ich bin Reinald das Wunderkind genannt, des Grafen Sohn, dem dieser Zauberwald drei schöne Töchter raubte. Bist du nicht Wulfhild, seine Erstgeborene?« Ob dieser Rede entsetzte sich die Dame noch mehr und staunte den Jüngling mit stummer Verwunderung an. Er nutzte diese Pause und legitimierte sich durch so viel Familiennachrichten, dass sie nicht zweifeln konnte, Reinald sei ihr Bruder. Sie umhalste ihn zärtlich, aber ihr Knie wankten vor Furcht wegen der augenscheinlichen Gefahr, worin sein Leben schwebte. Sie führte hierauf ihren lieben Gast in die Höhle, um da einen Winkel auszuspähen, ihn zu beherbergen. In diesem weiten, düstern Gewölbe lag ein Haufen Moos, welches dem Bär und seinen Jungen zum Lager diente. Gegenüber stand ein prächtiges Bette mit rotem Damast behangen, mit goldenen Tressen besetzt für die Dame. Reinald musste sich bequemen, eiligst unter der Bettlade Platz zu suchen und da sein Schicksal zu erwarten. Jeder Laut und alles Geräusch war ihm bei Leib und Leben untersagt. Besonders prägte ihm die angstvolle Schwester wohl ein, weder zu husten noch zu niesen. Kaum war der junge Waghals an seinen Zufluchtsorte, so brummte der fürchterliche Bär zur Höhle herein, schnoberte mit blutiger Schnauze allenthalben umher. Er hatte den edlen Falben des Ritters im Walde ausgespürt und ihn zerrissen. Wulfhild saß auf dem Thronbette wie auf Kohlen. Ihr Herz war eingepresst und beklommen, denn sie sah bald, dass der Herr Gemahl seine Bärenlaune hatte, weil er vermutlich den fremden Gast in der Höhle merkte. Sie unterließ deshalb nicht, ihn zärtlich zu liebkosen, streichelte ihn sanft mit ihrer samtweichen Hand den Rücken herab, graute ihm die Ohren. Aber das grämliche Vieh schien wenig auf die Liebkosung zu achten.
»Ich wittere Menschenfleisch«,
murmelte der Fresser aus seiner weiten Kehle. »Herzensbär«, sagte die Dame, »du irrst dich, wie käme ein Mensch in diese traurige Einöde.«
»Ich wittere Menschenfleisch«,
wiederholte er und spionierte um das seidene Bett seiner Gemahlin herum. Dem Ritter ward nicht wohl zum Mut dabei. Ungeachtet seiner Herzhaftigkeit trat ihm kalter Schweiß vor die Stirne. Indessen machte die äußerste Verlegenheit der Dame herzhaft und entschlossen. »Freund Bär«, sprach sie, »bald treibst du es mir zu bunt. Fort hier von meiner Lagerstatt, sonst fürchte meinen Zorn.« Der Schnauzbär kümmerte sich wenig um diese Drohung. Er hörte nicht auf, um den Bettumhang herumzutosen. Allein so sehr auch Bär war, so stand er gleichwohl unter dem Pantoffel seiner Dame. Wie er Miene machte, seinen Dickkopf unter die Bettlade zu zwängen, fasste sich Wohlfried ein Herz und versetzte ihm einen so nachdrücklichen Fußtritt in die Lenden, dass er ganz demütig auf seine Streu kroch, sich niedertat, brummend an den Tatzen sog und seine Jungen leckte. Bald darauf schlief er ein und schnarchte wie ein Bär. Hierauf erquickte die traute Schwester ihren Bruder mit einem Glase Sekt und etwas Zwieback, ermahnte ihn, guten Mutes zu sein, nun sei die Gefahr größtenteils vorüber. Reinheit war von seinem Abenteuer so ermüdet, dass er bald darauf in tiefen Schlaf fiel und mit dem Schwager Bär um die Wette schnarchte. Beim Erwachen befand er sich in einem herrlichen Prunkbette, in einem Zimmer mit seidenen Tapeten. Die Morgensonne blickte freundlich zwischen den aufgezogenen Gardinen herein. Neben dem Bette lagen auf einigen mit Samt bekleideten Taburetts seine Kleider und die ritterliche Waffenrüstung. Auch stund ein silbernes Glöcklein dabei, den Dienern zu schellen. Reinheit begriff nicht, wie er aus der schaudervollen Höhle in einen prächtigen Palast sei versetzt worden, und war zweifelhaft, ob er jetzt träume oder vorhin das Abenteuer im Walde geträumt habe. Aus dieser Ungewissheit zu kommen, zog er die Glocke. Ein zierlich gekleideter Kammerdiener trat herein, frug nach seinen Befehlen und meldete, dass seine Schwester Wohlfried und ihr Gemahl Albert, der Bär, seiner mit Verlangen, warteten. Der junge Graf konnte sich von seinem Erstaunen nicht erholen. Ob ihm gleich bei Erwähnung des Bären der kalte Schweiß an die Stirn trat, so ließ er sich doch rasch ankleiden, trat ins Vorgemach heraus, wo er aufwartende Edelknaben, Läufer und Heiducken antraf, und mit diesem Gefolge gelangt er durch die Menge Prachtgemächer und Vorsäle zum Audienzzimmer, wo ihn seine Schwester mit dem Anstande einer Fürstin empfing. Neben sich hatte sie zwei allerliebste Kinder, einen Prinzen von 7 Jahren und ein zartes Fräulein, das noch am Gängelbande geleitet wurde. Einen Augenblick hiernach trat Albrecht, der Bär, herein, der jetzt sein grausenes Ansehen und alle Eigenschaften eines Bären abgelegt hatte und als der liebenswürdigste Prinz erschien. Wohlfried präsentierte ihren Bruder an ihn und Albert umhalste seinen Schwager mit aller Wärme der Freundschaft und Bruderliebe. Der Prinz war mit all seinem Hofgesinde durch einen feindseligen Zauber auf Tage verzaubert. Das heißt, er genoss die Vergünstigung, alle 7 Tage von einer Morgenröte bis zur anderen des Zaubers entledigt zu werden. Sobald aber die silbernen Sternlein am Himmel erbleichten, fiel der eheliche Zauber wieder mit dem Morgentau aufs Land. Das Schloss verwandelte sich in einen schroffen, unersteiglichen Felsen, der reizende Park ringsumher in eine traurige Einöde. Die Springbrunnen und Kaskaden in stehende, trübe Sümpfe. Der Inhaber des Schlosses wurde ein Zottenbär. Die Ritter und Knappen, Dechse und Marder, Hofdamen und Zofen wandelten sich in Eulen und Fledermäuse um, die Tag und Nacht girrten und wehklagten. An einem solchen Tage der Entzauberung war es, wo Albrecht seine Braut heimführte. Die schöne Wulfid, die 6 Tage geweint hatte, dass sie an einen zottigen Bär vermählt werden sollte, ließ ihren Trübsinn schwinden, als sie sah, dass sie sich in den Armen eines jungen, wohlgemachten Ritters befand, der so minniglich sie umfasste und sie in einen herrlichen Palast führte, wo ein glänzendes Brautgepränge ihrer wartete. Sie wurde von schönen Dirnen in Myrtenkränzen mit Gesang und Saitenspiel empfangen, ihrer ländlichen Kleidung entledigt und mit königlichem Brautschmuck angetan. Ob sie gleich nicht eitel war, so konnte sie doch das geheime Entzücken über ihre Wohlgestalt nicht verhehlen, da die kristallenen Spiegel von allen Wänden des Brautgemachs 1000 Schmeicheleien sagten. Ein splendides Gastmahl folgte auf die Vermählungszeremonie und ein glänzender Bal Paré beschloss die Feierlichkeit des festlichen Tages. Die reizende Braut atmete Wonne und Seligkeit in den Gefühlen der Liebe, die an ihrem Brauttage nach der Sitte der keuschen Vorwelt sich zum ersten Mal in ihren jungfräulichen Herzen regten. Und das wiederne Bärenideal war ganz aus ihrer Fantasie verdrungen. In der Mitternachtsstunde wurde sie von ihrem Gemahl mit Pomp in die Brautkammer eingeführt, wo alle Liebesgötter im Plafond von Freude belebt ihre goldenen Flügel zu regen schienen, da das liebende Paar hineintrat. Der süßeste Morgentraum schwand eben dahin, als die Neuvermählte erwachte und ihren Gemahl mit einem liebevollen Kuss gleichfalls aus dem Schlafe zu wecken vorhatte. Wie groß war ihr Erstaunen, da sie ihn nicht an ihrer Seite fand und den seidenen Vorhang aufhebend sich in ein düster Kellergewölbe versetzt sah, wo das gebrochene Tageslicht durch den Eingang hineinfiel und nur so viel Hellung gab, dass sie einen furchterweckenden Bär wahrnehmen konnte, der aus einem Winkel hervor trübsinnig nach ihr hinblickte. Sie sank auf ihr Lager zurück und starb vor Entsetzen hin. Nach einer langen Pause kam sie erst wieder zu sich und sammelte so viel Kräfte, eine laute Klage anzuheben, welche die krächzenden Stimmen von 100 Eulen außerhalb der Höhle beantworteten. Der empfindsame Bär konnte es nicht aushalten, diese Jammerszene mit anzusehen. Er musste hinaus unter Gottes freien Himmel, den Schmerz und Unwillen über sein hartes Schicksal auszukeuchen. Schwerfällig hob er sich vom Lager und zottete brummend in den Wald, aus welchem er nicht eher als am 7. Tage kurz vor der Verwandlung zurückkehrte. Die 6 traurigen Tage wurden der untröstbaren Dame zu Jahren. Über der hochzeitlichen Freude hatte man aus der Acht gelassen, die Bettlade der Braut mit einigen Lebensmitteln und Erfrischung zu versehen. Denn über alle lieblosen Dinge, welche die schöne Wulfid unmittelbar berührte, hatte der Zauber keine Macht. Aber ihr Gemahl würde auch selbst in ihren Umarmungen in der Stunde der Verwandlung zum Bären worden sein. In der Beklommenheit ihres Herzens schmachtete die Unglückliche 2 Tage dahin, ohne an Nahrungsmittel zu gedenken. Endlich aber forderte die Natur die Mittel ihrer Erhaltung mit großem Ungestüm und erregte einen wilden Heißhunger, der sie aus der Höhle trieb, einige Nahrung zu suchen. Sie schöpfte mit der hohen Hand ein wenig Wasser aus dem vorüberrieselnden Bächlein und erquickte damit ihre heißen, trockenen Lippen, pflückte einige Hambutten und Brombeeren und verschlang in wilder Betäubung eine Handvoll Eicheln, die sie gierig auflas, noch eine Schürze voll aus mechanischem Instinkt mit in die Höhle zurücknahm, denn um ihr Leben war sie wenig bekümmert. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als den Tod. Mit diesem Wunsche schlief sie am Abend des 6. Tages ein und erwachte am frühen Morgen in eben dem Gemache wieder, in welches sie als Braut eingetreten war. Sie fand da alles noch in der nämlichen Ordnung, wo sie es verlassen hatte, den schönsten und zärtlichsten Gemahl an ihrer Seite, der in den rührendsten Ausdrücken ihr sein Mitleid über den traurigen Zustand bezeigte, in welchem seine unwiderstehliche Liebe zu ihr sie gebracht hätte und sie mit Tränen in den Augen um Verzeihung bat. Er erklärte ihr die Beschaffenheit des Zaubers, dass jeder 7. Tag solchen unwirksam mache und alles in seiner natürlichen Gestalt darstelle. Wulfid wurde durch die Zärtlichkeit ihres Gemahls gerührt. Sie bedachte, dass eine Ehe noch gut genug wäre, wo der 7. Tag immer heiter sei und dass nur die glücklichsten der Ehen sich dieser Prärogative rühmen könnten. Sie fand sich in ihr Schicksal, vergalt Liebe mit Liebe und machte ihren Albert zum glücklichsten Bär unter der Sonne. Um nicht wieder in den Fall zu kommen, in der Waldhöhle zu darben, legte sie jederzeit, wenn sie zur Tafel ging, ein paar weite Poschen an,
Diese belastete sie mit Konfekt, süßen Orangen und anderen köstlichen Obst. Auch den gewöhnlichen Nachttrunk ihres Herrn, der ins Schlafgemach gestellt wurde, verbarg sie sorgfältig in ihrer Bettlade. Und so war ihre Küche und Keller immer für die Zeit der Metamorphose zureichend bestellt. 21 Jahre hatte sie bereits im Zauberwalde verlebt. Und diese lange Zeit hatte keinen ihrer jugendlichen Reize verdrungen. Auch war die wechselseitige Liebe des edlen Paars noch Gefühl des ersten mächtigen Instinkts. Die Mutter Natur behauptet, aller anscheinenden Störungen ungeachtet allenthalben ihre Rechte, auch in der Zauberwelt wacht sie mit großer Sorgfalt und Strenge dafür und wehret allem Fortschritt und den allmählichen Veränderungen der Zeit ab, solange durch die heterogenen Eingriffe der Zauberei die Dinge in dieser Unterwelt ihrer Botmäßigkeit entzogen sind. Laut Zeugnis der heiligen Legende stiegen die frommen Siebenschläfer, nachdem sie ihren 100-jährigen Schlaf ausgeschlafen hatten, so munter und rüstig aus dem römischen Katakomben hervor, wie sie hineingegangen waren, und hatten nur um eine einzige Nacht gealtert. Die schöne Wohlfeld hatte nach der Komputation der guten Mutter Natur in den 21 Jahren nur 3 Jahre verlebt und befand sich noch in der vollen Blüte des weiblichen Alters. Eben diese Beschaffenheit hatte es auch mit ihrem Gemahl und dem ganzen verzauberten Hofstaat. Alles das eröffnete das edle Paar dem holden Ritter auf einer Promenade im Park, unter einer Laube, woran sich wilder Jasmin und Hilds kletterndes Geißblatt zusammen verflochten. Der glückliche Tag schwand unter dem Gepränge einer bunten Hofgala und wechselseitigen Freundschaftsbezeugungen nur allzu bald dahin. Man nahm das Mittagsmahl ein, nachher war Apartment und Spiel. Ein Teil der Höflinge lustwandelten mit den Damen im Park, trieben Scherz und Minnespiel, bis man zur Abendtafel trompetete, wo in einer Spiegelgalerie unter Beleuchtung unzähliger Wachskerzen gespeist wurde. Man aß, trank und war fröhlich bis zur Mitternachtstunde. Wohlfeld versorgte noch Gewohnheit ihren Poschen und riet ihrem Bruder, seine Taschen auch nicht zu vergessen. Als abgetragen war, schien Albert unruhig zu werden, flüsterte seiner Gemahlin etwas ins Ohr. Sie nahm daraufhin ihren Bruder beiseite und sprach wehmütig also: »Geliebter Bruder, wir müssen uns scheiden. Die Stunde der Verwandlung ist nicht mehr fern, wo alle Freuden dieses Palastes hinschwinden. Albert ist um dich bekümmert, er fürchtet für dein Leben. Er würde dem tierischen Instinkt nicht widerstehen können, dich zu zerreißen, wenn die bevorstehende Katastrophe hier abwarten wolltest. Verlass diesen unglücklichen Wald und kehre nie wieder zu uns zurück.« »Ach«, erwiderte Reinald, »es begegne mir, was das Verhängnis über mich beschlossen hat. Scheiden kann ich mich nicht von euch, ihr Lieben. Dich, o Schwester, aufzusuchen, war mein Beginnen. Und da ich dich gefunden habe, verlasse ich diesen Wald nicht ohne dich. Sag, wie ich den mächtigen Zauber lösen kann.«
»Ach«, sprach sie, »den vermag kein Sterblicher zu lösen.«
Hier mischte sich Albert ins Gespräch, und wie er den kühnen Entschluss des jungen Ritters vernahm, mahnte er ihn mit liebreichen Worten von seinem Vorhaben so kräftig ab, dass dieser endlich dem Verlangen des Schwagers und den Bitten und Tränen der zärtlichen Schwester nachgeben und zum Abschied sich bequemen musste.
Signor Albert umarmte den wackeren Jüngling brüderlich, und nachdem dieser seine Schwester umhalset hatte und nun scheiden wollte, zog Albert seine Brieftasche hervor und nahm daraus 3 Bärenhaare, rollte sie in ein Papier und reichte sie dem Ritter gleichsam scherzweise als sein Wahrzeichen, sich dabei des Abenteuers im Zauberwalde zu erinnern.
»Doch«, setzte er ernsthaft hinzu, »verachtet nicht diese Kleinigkeit. Sollt euch irgend einmal Hilfe not tun, so reibt diese 3 Haare zwischen den Händen und erwartet den Erfolg.«
Im Schlosshofe stund ein prächtiger Phaeton mit 6 Rappen bespannt, nebst vielen Reutern und Dienern. Reinald stieg hinein.
»Ade, mein Bruder«,
rief Albert, der Bär am Schlage. »Ade, mein Bruder«, antwortete Reinald das Wunderkind, und der Wagen donnerte über die Zugbrücke dahin, auf und davon. Die goldenen Sterne funkelten noch hell am nächtlichen Himmel. Der Zug ging über Stock und Stein, bergauf, bergab, durch Wüsten und Wälder, über Stoppen und Felder, sondern Ruhe noch Rast in vollem Trab. Nach einer guten Stunde begann der Himmel zu grauen. Urplötzlich verloschen alle Windlichter. Reinhard fand sich unsanft auf die Erde gesetzt, wusste nicht, wie ihm geschah. Der Phaeton mit Ross und Wagen war verschwunden. Aber bei dem Schimmer der Morgenröte sah er 6 schwarze Ameisen zwischen seinen Füßen hingaloppieren, die eine Nussschale vorzogen. Der männliche Ritter wusste sich das Abenteuer nur leicht zu erklären. Er hütete sich sorgfältig, eine Ameise etwas unversehens zu zertreten. Er wartete ganz geruhig den Aufgang der Sonne. Und weil er sich noch innerhalb der Grenzen des Waldes befand, beschloss er, seine beiden jüngeren Schwestern gleichfalls aufzusuchen. Und wenn es ihm nicht gelingen sollte, sie zu entzaubern, ihn wenigstens einen Besuch zu machen. 3 Tage irrte er vergebens im Wald umher, ohne dass ihm ein Abenteuer aufstieß. Eben hatte er die letzten Überbleibsel eines Milchbrots vom Schwager Albert, des Bären Tafel, aufgezehrt, als er hoch über sich in der Luft etwas rauschen hörte, wie wenn ein Schiff in vollem Segel die Wellen durchschneidet. Er schaute auf und erblickte einen mächtigen Adler, der sich aus der Luft herab aufs Nest tat, das er auf dem Baume hatte. Reinhard war über diese Entdeckung hoch erfreut, verbarg sich im Unterwuchs der Holzung und lauerte, bis der Adler wieder auffliegen würde. Nach 7 Stunden hob er sich vom Neste. Alsbald trat der lauschende Jüngling hervor ins Freie und rief mit lauter Stimme: »Adelheid, geliebte Schwester, wenn du auf dieser hohen Eiche hausest, so antworte meiner Stimme. Ich bin Reinhard das Wunderkind genannt, dein Bruder, der dich suchet und die Banden des mächtigen Zaubers zerstören strebt, die dich fesseln.« Sobald er aufgehört hatte zu reden, antwortete eine sanfte weibliche Stimme von oben wie aus den Wolken: »Bist du Reinhard das Wunderkind, so sei willkommen deiner Schwester Adelheid. Säume nicht, zu ihr heraufzuklimmen, die Trostlose zu umarmen.« Entzückt über diese frohe Botschaft, wagte der Ritter freudig den Versuch, den hohen Baum hinaufzuklettern, aber vergebens. 3-mal lief er rund um den Stamm, aber der war zu dicke, ihn zu umklaftern, und die nächsten Äste viel zu hoch, sie zu erfassen. Indem er begierig auf Mittel sann, seinen Zweck zu erreichen, fiel eine seidene Strickleiter herab, durch deren Beihilfe er bald bis in den Gipfel des Baums zu dem Adlerneste gelangte. Es war so geräumig und so fest gebaut wie ein Altan auf einer Linde. Er fand seine Schwester unter einem Thronhimmel sitzend. Von außen ging die Witterung mit Wachsstaffett bekleidet, inwendig mit rosenfarbenen Atlas ausgeschlagen. Auf ihrem Schoß lag ein Adlerei, welches auszubrüten sie beschäftigt war. Der Empfang war auf beiden Seiten sehr zärtlich. Adelheid hatte genaue Kundschaft von ihres Vaters Hause und wusste, dass Reinhard ihr nachgeborener Bruder war. Edgar, der Aare, ihr Gemahl, war auf Wochen verwünscht. Alle 7 Wochen war eine von der Bezauberung frei. In dieser Zwischenzeit hatte er seine Gemahlin zuliebe unerkannterweise oft das Hoflager seines Schwiegervaters besucht und sagt ihr von Zeit zu Zeit an, wie es ihres Vaters Hause stund. Adelheid lud ihren Bruder ein, die nächste Verwandlung bei ihr abzuwarten. Obgleich der Termin erst in 6 Wochen bevorstund, so willigte er doch gern ein. Sie versteckte ihn in einem hohlen Baum und beköstigte ihn täglich aus dem Magazin unter ihrem Sofa, das mit Schiffsprovisionen, das heißt solchen Esswaren, die sich konservieren, auf 6 Wochen reichlich versehen war. Sie entließ ihn mit der wohlmeinenden Vermahnung: »So lieb dir das Leben ist, hüte dich für Edgars Adlerblick. Sieht er dich in seinem Gehege, so ist's um dich geschehen. Er hackt dir die Augen aus und frisst dir das Herz ab, wie er nur erst gestern 3 deiner Knappen tat, die dich hier im Walde suchten.« Reinhard schauderte über das Schicksal seiner Knappen zurück, versprach seiner wohl zu wahren und harrte in dem Patmos des hohen Baumes 6 langweilige Wochen aus. Doch genoss er das Vergnügen, mit seiner Schwester zu kosen, wenn der Adler vom Neste flog. Aber für diese Prüfung seiner Geduld wurde er nachher durch 7 freudenvolle Tage sattsam entschädigt. Die Aufnahme beim Schwager A. war nicht minder freundschaftlich als beim Schwager B. Sein Schloss, seine Hofstatt, alles war hier so wie dort, Jeder Tag war ein Freudenfest und die Zeit der fatalen Verwandlung rückte nur zu geschwind herbei. Am Abend des 7. Tages entließ Edgar seinen Gast mit den zärtlichsten Umarmungen, doch warnte ihn, sein Gehege nicht wieder zu betreten.
»Soll ich mich«, sprach Reinhard wehmütig, »ewig von euch scheiden, ihr Geliebten? Ist nicht möglich, den unglücklichen Zauber zu lösen, der euch hier gefangen hält? Hätte ich 100 Leben zu verlieren, ich wagte sie alle, euch zu erlösen.«
Edgar drückte ihm herzlich die Hand.
»Dank, edler junger Mann, für eure Lieb und Freundschaft, aber lasst das kecke Unterfangen schwinden. Es ist möglich, unseren Zauber zu lösen, aber ihr sollt's, ihr dürft's nicht. Wer es beginnt, wenn's misslingt, dem kostet es das Leben, und ihr sollt nicht das Opfer für uns werden.«
Durch diese Rede wurde Reinhards Heldenmut nur mehr angefeuert, das Abenteuer zu bestehen. Seine Augen funkelten vor Verlangen und die Wangen röteten vor Strahl von Hoffnung, seinen Zweck zu erreichen. Er drang den Schwäher Edgar, ihm das Geheimnis mitzuteilen, wie der Zauber des Waldes aufzulösen sei. Doch dieser wollte ihm nichts enträtseln, aus Sorge, das Leben des kühnen Jünglings in Gefahr zu setzen.
»Alles, was ich euch sagen kann, lieber Kompan«, sprach er, »ist, dass ihr den Schlüssel der Bezauberung finden müsst, wenn es euch gelingen soll, uns zu erlösen. Seid ihr vom Schicksal bestimmt, unser Befreier zu sein, so werden euch die Sterne Weg und Bahn anzeigen, wo ihr ihn zu suchen habt. Wo nicht, so ist Torheit all euer Beginn.«
Hierauf zog er seine Brieftasche hervor und nahm daraus 3 Adlerfedern, die er dem Ritter darreichte, sich seiner dabei zu erinnern. Wenn ihm einst Hilfe not täte, sollte er sie zwischen den Händen reiben und den Erfolg erwarten. Darauf schieden sie freundlich auseinander. Edgars Hofmarschalk und das Hofgesinde begleiteten den lieben Fremdling durch einen langen Gang, mit emporstrebenden Weimuts, Kiefern und Eibenbäumen bepflanzt, bis zum Ausgang des Geheges. Und als er außerhalb desselben war, schlossen sie das Gartentor zu und kehrten unwillig zurück, denn die Zeit der Verwandlung stand bevor. Reinhard setzte sich unter einer Linde, das Wunder mit anzusehen. Der Vollmond leuchtete hell und klar. Er sah das Schloss noch gar deutlich über die Gipfel der hohen Bäume hervorragen, doch in der Morgendämmerung war um ihn ein dicker Nebel. Und wie diesen die aufgehende Sonne niederdrückte, war Schloss und Park und Gattertor verschwunden. Er befand sich in einer traurigen Einöde, oben auf einer Felsenwand neben einem unermesslichen Abgrunde. Der junge Abenteurer blickte ringsumher, einen Weg hinab ins Tal zu finden. Da wurde er in der Ferne ein See gewahr, dessen Spiegelfläche der Abglanz der Sonnenstrahlen versilberte. Mit großer Mühe arbeitete er sich den ganzen Tag durch den dicht verwachsenen Wald. Sein Tichten und Trachten war nur auf dem See gerichtet, wo er seine dritte Schwester Bertha vermutete, aber je weiter er in den wilden Busch hineinkam, je undurchdringlicher wurde er. Der See verlor sich aus seinen Augen und auch die Hoffnung, ihn wieder zu erblicken. Doch gegen Sonnenuntergang sah er die Wasserfläche wieder zwischen den Bäumen durchschimmern, als der Wald lichter wurde. Dennoch erreichte er das Ufer nicht eher als mit hereinbrechender Nacht. Ermüdet schlug er sein Lager unter einem Feldbaum auf und erwachte nicht eher, bis die Sonne schon hoch am Himmel stand. Durch den Schlaf fand er sich gestärkt und seine Glieder rüstig und wacker. Er sprang rasch auf und wandelte längs dem Ufer hin, voller Gedanken und Anschläge, wie er zu seiner Schwester im Weiher gelangen möchte. Vergebens ließ er seinen Spruch und Gruß erschallen. »Bertha, geliebte Schwester, hausest du in diesem Weiher, so gib Antwort auf meine Rede. Ich bin Reinhard das Wunderkind genannt, dein Bruder, der dich aufsucht, deinen Zauber zu lösen und dich aus diesem nassen Gefängnis herauszuführen.« Doch ihm antwortete nichts als das vielstimmige Echo vom Walde her.
»Oh, ihr lieben Fische«,
fuhr er fort, als ganze Scharen rot gesprengter Foren ans Ufer schwammen und den jungen Fremdling anzugaffen schienen.
»Ihr lieben Fische, sagt's eurer Gebieterin an, dass ihr Bruder hier am Ufer harret, ihr zu begegnen.«
Er zerpflückte alle Brotfragmente, die er noch in seinen Taschen fand, und warf sie in den Teich, die Fische damit zu bestechen, ob sie seiner Schwester von ihm Botschaft bringen möchten. Allein die Foren schnappten die Semmelbrocken gierig auf, ohne sich um ihren Wohltäter weiter zu bekümmern. Reinhard sah wohl, dass mit seiner Fischpredigt nicht ausgerichtet war. Weshalb versuchte er es auf eine andere Manier, sein Unterfangen auszuführen. Als ein flinker Ritter war er in allen Leibesübungen wohlgeübt und schwimmen konnte er wie eine Wassermaus. Darum resolvierte er sich kurz, entkleidete sich von seiner Rüstung, nahm von den Waffen nichts als das blanke Schwert in die Hand und sprang im Waffenkleide von feuerfarbenen Satin, weil keines Narren ansichtig wurde, wie Weiland sein Vater, beherzt in die Fluten, um den Schwager Behemoth aufzusuchen. »Er wird«, dachte er, »mich nicht gleich verschlingen und schon ein vernünftiges Wort mit sich reden lassen, wie er bei meinem Vater tat.« Darauf plätscherte er geflissentlich in den Wellen, das Meerwunder herbeizulocken, und schaukelte auf den blauen Wogen mitten in den Weiher hinein. Solange es seine Kräfte erlaubten, verfolgte er den nassen Pfad getrost, ohne dass ihm am Abenteuer aufstieß. Wie er aber anfing zu ermatten, schaute er nach dem Gestade um und sah unfern einen dünnen Nebel aufsteigen, der hinter einer emporstehenden Eisscholle hervorzukommen schien. Er ruderte aus allen Kräften, das Phänomen näher zu betrachten, und fand eine kurze Säule von Bergkristall aus dem Wasser hervorragen, die hohl zu sein schien, denn aus dieser stieg ein herzerquickender Wohlgeruch in kleinen Dampfwolken in die Höhe, welche der Wind stromspielend auf das Wasser warf. Der kühne Schwimmer vermutete, dass das wohl der Schlot zu der unterirdischen Wohnung seiner Schwester sein könnte. Er wagte es also, da drinnen hinabzuschlüpfen, und diese Vermutung täuschte ihn auch nicht. Der Rauchfang führte unmittelbar in den Kamin des Schlafgemachs der schönen Bertha, welche eben beschäftigt war, im reizenden Morgennegligé ihre Schokolade bei einem kleinen Feuer von rotem Sandelholz zu bereiten. Wie die Dame das Geräusch im Schlote vernahm und urplötzlich zwei Menschenfüße den Kamin herabzappeln sah, wurden ihre Lebensgeister von dieser unerwarteten Visite so sehr überrascht, dass sie vor Schrecken den Schokoladentopf umstieß, rücklings auf ihren Armstuhl in Ohnmacht sank. Reinhard schüttelte sie so lange, bis sie wieder zu sich selbst kam. Und sobald sie sich ein wenig erholt hatte, sprach sie mit matter Stimme: »Unglücklicher, wer du auch seist, wie darfst du es wagen, diese unterirdische Wohnung zu betreten? Weißt du nicht, dass diese Vermessenheit dir den unvermeidlichen Tod bringt?«
»Fürchte nichts, meine Liebe«, sprach der wackere Ritter. »Ich bin dein Bruder, Reinhard, das Wunderkind genannt. Scheue nicht Gefahr noch Tod, meine geliebten Schwestern aufzusuchen und die Banden des mächtigen Zaubers aufzulösen, der sie fesselt.«
Bertha umarmte ihren Bruder zärtlich, aber ihr schlanker Leib zitterte vor Furcht. Ufo, der Delfin, ihr Gemahl, hatte den Hof seines Schwiegervaters gleichfalls zuweilen im strengen Inkognito besucht und unlängst in Erfahrung gebracht, dass Reinhard ausgezogen sei, seine Schwestern aufzusuchen. Dies kühne Vorhaben des Jünglings hat er oft beklagt. »Wenn ihn«, sprach er, »Schwager Bär nicht erfrisst, noch Schwager A die Augen aushackt, so wird ihn noch Schwager Hai verschlingen. Ich fürchte in der Anwandlung tierischer Wut, dem Triebe nicht widerstehen zu können, ihn hinunterzuschlurfen. Und wenn du ihn mit deinen zarten Armen umfassest, du Liebe, ihn zu schützen, so würde ich deine kristallene Wohnung zertrümmern, dass die hereinströmenden Fluten ersäuften, und ihn würde ich in meinen Walfischbauch begraben, denn zur Zeit der Verwandlung, weißt du, ist unsere Wohnung jedem Fremdling unzugänglich.« Alles das verhehlte die schöne Bertha ihrem Bruder nicht. Er aber antwortete: »Kannst du mich nicht für den Augen des Meerwunders verbergen, wie deine Schwestern taten, dass ich hier weile, bis der Zauber schwindet?« »Ach«, versetzte sie, »wie könnte ich dich verbergen? Siehst du nicht, dass diese Wohnung von Kristall ist und dass alle Wände so durchsichtig sind wie der Eishimmel?«
»Es wird doch irgendein undurchschaubarer Winkel im Hause sein«,
gegenredete Reinhard.
»Oder bist du die einzige deutsche Frau, welche die Augen ihres Mannes nicht zu täuschen vermag?«
Die schöne Bertha war in dieser Kunst ganz unerfahren. Sie sann und sann. Endlich fiel ihr noch zum Glück die Holzkammer ein, wohin sie ihren Bruder bergen könnte. Er akzeptierte den Vorschlag ohne Einwendung, verschränkte das Holz in der durchsichtigen Kammer so kunstreich wie ein Biber seinen unterirdischen Bau und verbarg sich darin aufs Beste. Die Dame eilte darauf in ihre Toilette, setzte sich so reizend auf als möglich, legte eines der schönsten Kleider an, das ihren schlanken Wuchs begünstigte, ging ins Audienzgemach, harrend auf den Besuch ihres Gemahls, des Delfins, und stund da so minniglich wie eine der drei Grazien in der Einbildungskraft eines Dichters. Ufo, der Delfin, konnte des Umgangs seiner liebenswerten Gemahlin während der Zeitperioden der Verzauberung nicht anders genießen, als dass er ihr täglich einen Besuch machte, sie von außen durch das gläserne Haus sah und sich an dem Anblick ihrer Schönheit weidete. Kaum hatte die Holde Bertha ihr Sprachzimmer betreten, so kam der ungeheure Fisch herangeschwommen. Das Wasser fing schon von weitem an zu rauschen, die Fluten kräuselten sich in Wirbeln rings um den kristallenen Palast. Das Meerwunder stund von außen vor dem Gemach, atmete Ströme von Wasser ein und stürzte sie wieder aus seinen weiten Schlunde hervor. Gaffte dabei mit glotzenden meergrünen Augen die schöne Frau stumm und staunend an. So sehr sich auch die gute Dame angelegen sein ließ, ein unbefangenes Er zu affektieren, so wenig war das in ihrer Gewalt. Alle Schäkelei und Verstellung war ihr ganz fremd. Das Herz bebte und bangte ihr. Der Busen hob sich hoch und schnell. Ihre Wangen und Lippen glühten und erbleichten plötzlich wieder. Der Delfin hatte ungeachtet seiner dämischen Fischnatur dennoch so viel physiognomisches Gefühl, dass er aus diesen Signalelementen Unrat merkte, scheußliche Grimassen machte und pfeilgeschwind fortschoss. Er umkreiste den Palast in unzähligen Schraubengängen und trieb solchen Unfug in den Wogen, dass die kristallene Wohnung davon erbebte und die erschrockene Bertha nicht anders glaubte, er würde solche Augenblick zerschellen. Der spähende Delfin konnte indessen bei dieser strengen Haussuchung nichts wahrnehmen, was seinen Verdacht zu bestärken schien. Daher wurde er allgemein ruhiger. Und zum Glück hatte er durch sein Toben das Wasser so getrübt, dass er nicht sehen konnte, in welchem Zustand die bängliche Bertha sich befand. Er schwamm fort, die Dame erholte sich wieder von ihrem Schrecken. Reinheit verhielt sich still und ruhig in der Holzkammer, bis die Zeit der Verwandlung herankam. Und obgleich allem Ansehen nach Schwager Walfisch nicht allen Verdacht schwinden ließ, denn er vergaß nie bei seinem täglichen Besuch dreimal die Runde ums Haus zu schwimmen und alle Winkel des kristallenen Palastes zu durchspähen, so gebärdete er sich doch nicht so wütig dabei als das erste Mal. Die Stunde der Verwandlung befreite endlich den duldsamen Gefangenen aus der einsamen Holzkammer. Als er eines Tages erwachte, befand er sich in einem königlichen Palast auf einer kleinen Insel. Gebäude, Lustgärten, Marktplätze, alle schienen auf dem Wasser zu schwimmen. Hunderte Gondeln schwankten auf den Kanälen auf und ab und alles lebte und webte auf den offenen Plätzen in fröhlicher Geschäftigkeit. Kurz, das Schloss des Schwager Delfins war ein kleines Venedig. Der Empfang des jungen Ritters war hier ebenso herzig und freundschaftsvoll als an den Höfen der beiden anderen Schwäger. Ufo, der Delfin, war auf Monden verwünscht, der siebte war jedes Mal der Rastmonat der Verzauberung. Von einem Vollmond bis zum anderen gedieh alles in seinen natürlichen Zustand. Weil Reinhards Aufenthalt hier länger dauerte, so wurde er mit dem Schwäger Ufo auch bekannter und lebte mit ihm vertrauter als mit den anderen. Seine Neugierde peinigte ihn schon lange zu erfahren, durch welches Schicksal die drei Prinzen in den unnatürlichen Zustand der Verzauberung wären versetzt wurden. Er forschte fleißig deshalb an der Schwester Bertha, aber die konnte ihm keine Auskunft geben und Ufo beobachtete über diesen Punkt ein geheimnisvolles Stillschweigen. Reinhard erfuhr also nicht, was er wünschte. Unterdessen eilten die Tage der Freude auf den Fittichen der Winde dahin. Der Mond verlor seine Silberhörner und rundete seine Gestalt mehr mit jedem Tage. Bei einer empfindsamen Abendpromenade verständigte Ufo seinen Schwäher Reinheit, dass die Zeit der Trennung in wenigen Stunden bevorstehe und mahnte ihn an, zu seinen Eltern zurückzukehren, die seinethalben in großer Sorge lebten. Die Mutter sei untröstlich, seitdem es am Hofe kund wurden, dass er nicht nach Flandern, sondern in den Zauberwald auf Abenteuer ausgegangen sei. Reinheit frug, ob der Wald noch viele enthalte und vernahm, es sei nur noch eins übrig, davon er bereits Kundschaft habe. Um den Minnesold, den Schlüssel der Bezauberung zu suchen und den kräftigen Talisman zu zerstören. Solange dieser wirkte, sei für die Prinzen keine Erledigung zu hoffen. Aber, fügte Ufo der Delfin freundschaftlich hinzu, folg gutem Rate, junger Mann.
Dank dem translunarischen Mächten und der Protektion der Damen, eurer Schwestern, dass ihr nicht das Opfer eures kühnen Unterfangens worden seid, den Zauberwald zu durchstreifen. Lasst euch genügen an dem Ruhm, den ihr erworben habt. Zieht hin und gebt euren Eltern Bericht von all dem, was ihr gesehen und gehört habt, und führt durch eure Rückkehr die gute Mutter vom Rande des Grabes zurück, wohin sie Harm und Gram um euch gebracht hat.
Reinald versprach, was schwer Ufo verlangte, mit Vorbehalt zu tun, was er wollte. Denn die Herrensöhne, wenn sie mütterlicher Zucht entwachsen, groß und bengelhaft worden sind, um sich auf den tollen Rappen schwingen, kümmern sich wenig um die treuen Mutterzerren. Ufo merkte bald, worauf des Jünglings Sinn gestellt war. Deshalb zog er seine Brieftasche hervor und nahm daraus 3 Fischschuppen, reichte sie ihm zum Geschenk dar und sprach:
Wenn euch einst Hilfe not tut, so reibt sie zwischen den Händen, dass sie flugs erwarmen, und erwartet den Erfolg.
Reinald bestieg eine schön vergoldete Gondel und ließ sich durch 2 Gondeliere ans feste Land rudern. Kaum war er am Gestade, so verschwand die Gondel, das Schloss, die Gärten, die Marktplätze. Und es blieb von all der Herrlichkeit nichts übrig als ein Fischteich mit hohem Schilf bewachsen, welches ein kühles Morgenlüftgen durchsäuselte. Der Ritter befand sich wieder an dem Platz, wo er vor 3 Monaten kühnlich ins Wasser sprang. Sein Schild und Harnisch lag noch auf der Stelle und der Speer stund daneben gepflanzt, wie er seine Waffen verlassen hatte. Er aber gelobte sich nicht eher zu rasten, bis der Schlüssel der Bezauberung in seiner Hand wäre. Drittes Buch. Wer sagt mir an den geraden Weg? Und wer leitet meinen Fuß auf die rechte Bahn, die zu dem wunderbarsten der Abenteurer führet, in diesem grenzenlosen Walde? O ihr translunarischen Mächte, blickt freundlich auf mich herab. Und wenn ein Erdensohn diesen mächtigen Zauber lösen soll, so lasst mich diesen glücklichen Sterblichen sein. So sprach Reinald ganz in sich gekehrt und ging fürbaß seine unwegsame Straße weit einwärts. Er durchstrich 7 Tage lang sonder Furcht noch Grausen die endlose Wildnis und schlief 7 Nächte lang unter freiem Himmel, dass seine Waffen vom nächtlichen Tau rosteten. Am 8. Tage erstieg er eine Felsenzinne, von der er wie vom St. Gotthardsberge in unwirtbare Tiefen hinabblickte. Von der Seite öffnete sich ein Tal mit grüner Finca überzogen, von hohen Granitfelsen umschlossen, welche schierlings Tannen und traurige Zypressen überragten. In der Ferne kam es ihm vor, als sehe er ein Monument aufgerichtet. 2 giganteske Marmorsäulen mit ehernen Knäufen und Füßen trugen ein dorisches Gebälke, welches an eine Felsenwand gelehnt war und ein stählernes Tor überschattete, mit starken Bändern und Riegeln versehen. Auch lag noch zum Überfluss ein Anwurf davor, von der Größe eines Scheffels. Unfern des Portals weidete ein schwarzer Stier im Grase mit funkelnden, umherschauenden Augen, als wenn er den Eingang zu bewachen schien. Reinald zweifelte nicht, dass er das Abenteuer gefunden habe, von dem ihm schwer Ufo, der Delfin, Erwähnung getan hatte. Alsbald beschloss er, solches zu bestehen und hüpfte von der Felsenzinne gemachsam hinab ins Tal. Er nahte dem Stier auf einen Bogenschuss, ehe dieser zu bemerken schien. Aber nun sprang er rasch auf, lief wütig hin und her, also rüst er sich zum Kampf gegen den Ritter wie ein Andalusischer, schnaubte gegen den Erdboden, dass sich Staubwolken emporhoben, stampfte mit den Füßen, dass der Grund erbebte, und schlug mit den Hörnern gegen die Felsen, dass sie in Stücke sprangen. Der Ritter setzte sich in eine angreifende Stellung, und wie der Stier auf ihn anlief, vermied er das gewaltsame Horn durch eine geschickte Wendung und führte einen so kräftigen Schwertstrich nach dem Halse des Ungetüms, dass er vermeinte, das Haupt vom Rumpfe zu sondern, wie der tapfere Skanderbeg. O Jammer! Der Hals des Stiers war für Stahl und Eisen unverwundbar. Das Schwert zerbrach in Stücken und der Ritter behielt nur das Heft in der Hand. Er hatte nichts zu seiner Verteidigung übrig als eine Lanze von Ahornholz mit einer zweischneidigen Spitze von Stahl. Aber auch die zerknickte beim zweiten Angriff wie ein schwacher Strohhalm. Der stößige Ochs erfasste den wehrlosen Jüngling mit den Hörnern, schleuderte ihn wie einen leichten Federball hoch in die Luft, auflauernd, ihn aufzufangen oder mit den Füßen zu zertreten. Glücklicherweise geriet er am Fallen zwischen die ausgebreiteten Äste eines wilden Birnbaums, der ihn wohltätig umfasste. Ob ihm gleich alle Rippen im Leibe knackten, so blieb ihm doch so viel Besinnungskraft, dass er sich fest an den Baum anklammerte, denn der wütige Ochs stieß mit einer ehernen Stirne so gewaltsam gegen den Stamm, dass dieser sich aus der Wurzel hob und zum Fall neigte. In der Zwischenzeit, als der mörderische Stier sich wendete, einen Anlauf zu nehmen, den gewaltsamen Stoß zu wiederholen, dachte Reinald an die Geschenke seiner Schwäher. Der Zufall führte ihm das Papier mit den drei Bärenhaaren zuerst in die Hand. Er rieb sie aus allen Kräften, und in dem Augenblick kam ein grimmiger Bär dahergetrabt, der einen harten Kampf mit dem Stier begann. Der Bär ward seiner bald mächtig, würgte ihn nieder und zerriss ihn in Stücken. Wie sich der hohle Bauch öffnete, flog heraus ein scheuer Entvogel, der mit großem Geschrei davonflog. Reinald ahnte, dass dieser Zauber des Sieges, welchen der Bär kämpft hatte, spottete und den Gewinn desselben davontragte. Er griff deshalb flugs nach den drei Federn und rieb sie zwischen den Händen. Darauf schien ein mächtiger Adler hoch in der Luft, für welchen der furchtsame Entvogel sich nieder ins Gebüsch drückte. Der Adler schwebte in unermessener Höhe über ihm, wie der Ritter das bemerkte, scheuchte den Entrich auf und verfolgte ihn, bis der Wald lichter wurde. Und weil er sich nicht mehr bergen konnte, flog er auf und nahm seinen Flug gerade nach dem Weiher zu. Der Adler aber schoss aus den Wolken herab, ergriff und zerfleischte ihn mit seinen mächtigen Fängen. Indem er starb, ließ er ein goldenes Ei in den Weiher fallen. Der aufmerksame Reinhard wusste auch dieser neuen Täuschung zu begegnen, rieb flugs die Fischschuppen zwischen den Händen. Da hob sich ein Walfisch aus dem Wasser, der das Ei in seinen weiten Rachen auffing und es an Land spie. Das war der Ritter froh in seinem Herzen, schlug das goldene Ei mit einem Stein voneinander. Da fiel ein kleiner Schlüssel heraus, den er triumphierend für den Schlüssel der Bezauberung erkannte. Schnellfüßig eilte er nun zu dem stählernen Portal zurück. Der Zwergschlüssel schien für das riesenmäßige Vorlegeschloss nicht gemacht zu sein. Inzwischen wollte er doch einen Versuch damit machen. Aber kaum berührte der Schlüssel das Schloss, so sprang es auf. Die schweren eisernen Riegel schoben sich von selbst zurück und die stählerne Pforte tät sich auf. Frohen Mutes stieg er in die düstere Grotte hinab, in welcher 7 Türen in 7 verschiedene unterirdische Zimmer führten, allesamt prächtig aufgeputzt und herrlich mit Walradlichtern erleuchtet. Reinald durchwanderte alle nach der Reihe und trat aus dem letzten in ein Klosett, wo er eine junge Dame ansichtig wurde, die auf einem Sofa in einem unerwecklichen magischen Schlummer ruhte. Bei diesem herzanfassenden Anblick erwachte in seiner Brust das Gefühl der Liebe. Still und staunend stand er da und verwandte kein Auge von ihr, ein Beweis seiner großen Unerfahrenheit. Unser erleuchtetes Jahrhundert weiß dergleichen glückliche Situation ganz anders zu nutzen. Nachdem Ritter Reinhard sich von seinem Erstaunen erholt hatte, blickte er ein wenig im Zimmer umher und sah der schlafenden Dame gegenüber eine alabasterne Tafel voll wunderbarer Charaktere. Er vermutete, dass darauf der Talisman eingegraben sei, der alle Zaubereien des Waldes in ihrer Kraft erhielt. Aus gerechten Unwillen ballte er seine Faust mit dem eisernen Handschuh bewaffnet und schlug mit Mannskraft dagegen. Sogleich fuhr die schöne Schläferin schreckhaft zusammen, erwachte, tat einen scheuen Blick nach der Tafel und sank in ihren betäubenden Schlummer zurück. Reinhard wiederholte den Schlag und es erfolgte alles so wie vorher. Nun war er darauf bedacht, den Talisman zu zerstören. Aber er hatte weder Schwert noch Speer, nichts als 2 rüstige Arme. Mit diesen erfasst er die magische Tafel und stürzt sie vom hohen Postament auf das Marmorpflaster herab, das sie in Stücken zerfiel. Augenblicklich erwachte die Dame wieder aus ihrem Totenschlummer und bemerkte nun erst beim dritten Erwachen die Gegenwart eines Ritters, der sich gar tugendlich und ehrlich auf ein Knie vor ihr niederließ. Doch ehe er zu reden anhub, verhüllte sie ihr holdseliges Angesicht mit ihrem Schleier und sprach gar zornmütig: »Hinweg von mir, unschädlicher Unhold! Auch in der Gestalt des schönsten Jünglings sollst du weder meine Augen täuschen noch mein Herz betrügen. Du kennst meine Gesinnung. Lass mir meinen toten Schlaf, worein mich deine Zauberei versetzt hat.« Reinald begriff den Irrtum der Dame. Darum ließ er sich diese Sprache nicht befremden und gegenredete also: »Holdes Fräulein, zürnet nicht. Ich bin nicht der gefürchtete Unhold, der euch hier gefangen hält. Ich bin Graf Reinald, das Wunderkind genannt. Seht hier den Zauber zerstöret, der eure Sinne umnebelt hatte.« Das Fräulein glostete ein wenig unter dem Schleier hervor. Und als sie die alabasterne Tafel zertrümmert sah, wunderte sie sich bass über die kühne Tat des jungen Abenteurers, blickte ihn holdselig an und er gefiel ihren Augen. Sie hob ihn freundlich auf, indem sie ihm die Hand reichte und sprach: »Ist's so, wie ihr sagtet, edler Ritter? So vollendet euer Werk und führet mich aus dieser grausenvollen Höhle, dass ich Gottes Sonne glänzen sehe, wenn's draußen taget oder die glühenden Sternlein am nächtlichen Himmel.« Reinald bot ihr den Arm, sie durch die 7 Prunkzimmer zu führen, durch welche er eingetreten war. Er eröffnete die Tür, aber draußen war's ägyptische Finsternis, dass man das Dunkel greifen konnte wie am Anfang der Schöpfung, ehe der elektrische Strahl des Lichtes angezündet war. Alle Kerzen waren erloschen und die kristallenen Kronleuchter gossen nicht mehr ihren sanften Schimmer aus den hohen Kuppeln der Basaltgewölbe herab. Das edle Paar tappte lang im Dunkeln, ehe sie sich aus diesen labyrinthischen Gängen herausfanden und des Tages Schimmer durch den fernen Eingang einer unförmlichen Felsenhöhle hereindämmen sahen. Die Entzauberte empfand die herzerquickende balsamische Kraft der allbelebenden Natur und atmete mit Entzücken den Blumenduft, den ihr der laue Zephyr über die blühenden Auen entgegenwehte. Sie setzte sich mit dem schlanken Ritter ins Gras, und er entbrannte gegen sie in heißer Liebe, denn sie war schön wie das Meisterstück der Schöpfung, das erste Weib aus Adams Rippe geformt. Doch quälte ihn eine andere Leidenschaft schier noch mehr. Das war die Begierde zu erfahren, wer die schöne Unbekannte sei und wie sie in diesen Wald wäre verzaubert worden. Er bat sie züchtiglich, ihm davon Bescheid zu geben. Und das Fräulein tat ihren Rosenmund auf und sprach: »Ich bin Hildegard, die Tochter Radbots, des Fürsten von Pommerland. Zornebock, der Sorbenfürst, begehrte mich von meinem Vater zur Gemahlin, weil er aber ein scheußlicher Riese und ein Heide war, auch in dem Ruf stund, dass er ein großer Schwarzkünstler sei, ward er unter dem Vorwand meiner zarten Jugend abgewiesen, worüber der Heide so sehr ergrimmte, dass er meinen guten Vater befehdete, ihn in einem Treffen erlegte und sich seiner Länder bemächtigte. Ich war zu meiner Tante, der Gräfin von Voburg, geflohen, und meine 3 Brüder, allesamt stattliche Ritter, waren derzeit außer Landes auf ihren Ritterzügen. Dem Zauberer konnte mein Aufenthalt nicht verborgen bleiben. Sobald er meines Vaters Land in Besitz genommen hatte, kam ihm ein, mich zu entführen, und vermöge seiner magischen Künste war ihm das ein leichtes. Mein Oheim, der Graf, war ein Liebhaber von der Jagd. Ich pflegte ihn oft dahin zu begleiten und alle Ritter seines Hofes wetteiferten bei dieser Gelegenheit, mir immer das bestgerüstete Pferd anzubieten. Eines Tages drängte sich ein unbekannter Stallmeister mit einem herrlichen Apfelschimmel zu mir heran, bat mich im Namen seines Herrn, dieses Pferd zu besteigen und es zu würdigen, als mein Eigentum aufzunehmen. Ich frug nach dem Namen seines Herrn. Er entschuldigte sich, diese Frage nicht eher zu beantworten, bis ich den Gaul erprobt und nach der Rückkehr von der Jagd mich würde erklärt haben, dass ich das Geschenk nicht verschmähe. Ich konnte dieses Anerbieten nicht wohl ausschlagen. Überdies war das Pferd so prächtig gerüstet, dass es die Augen des ganzen Hofes auf sich zog. Gold und Edelsteine und prächtige Stickerei war an der purpurfarbenen Satteldecke verschwendet. Ein roter seidener Zaum lief vom Gebiss am Halse hinauf. Stangen und Bügel waren von gediegenem Golde dicht mit Rubinen besetzt. Ich schwang mich in den Sattel und hatte die Eitelkeit, bei dieser Kavalkade mir selbst zu gefallen. Der Gang des edlen Rosses war so leicht und so gemachsam, dass es mit dem Huf die Erde kaum berühren zu schien. Leichtfüßig setzte es über Graben und Hecken, und die kühnsten Reuter vermochten nicht, ihm zu folgen. Ein weißer Hirsch, der mir bei der Jagd aufstieß und dem ich nacheilte, zog mich tief in den Wald und trennte mich von dem Gefolge der Jäger. Um mich nicht zu verirren, verließ ich den Hirsch, zum Sammelplatz der Jagd zurückzukehren. Aber das Pferd sträubte sich, mir zu gehorchen, bäumte sich auf, schüttelte die Mähnen und wurde wild. Ich versuchte es zu begütigen, aber in dem Augenblick nahm ich mit Entsetzen wahr, dass sich der Apfelschimmel unter mir in ein gefiedertes Ungetüm verwandelte. Die Vorderfüße breiteten sich in ein paar Flügel aus, der Hals verlängerte sich, an dem Kopf streckte sich ein breiter Schnabel hervor. Ich sah einen hochbeinigen Hippogryphen unter mir, der einen Anlauf nahm, sich mit mir in die Luft schwang und in weniger als einer Stunde in diesen Wald versetzte, wo er sich vor der stählernen Pforte eines antiken Schlosses niederließ. Mein erster Schrecken, von dem ich mich noch nicht erholt hatte, vermehrte sich, als ich den Stallmeister erblickte, der mir den Morgen den Apfelschimmel vorgeführt hatte und sich jetzt ehrerbietig nahte, mir aus dem Sattel zu helfen. Betäubt von Schrecken und Unmut ließ ich mich schweigend durch eine Menge Prachtgemächer zu einer Gesellschaft in Gala gekleideter Damen begleiten, die mich als ihre Gebieterin empfingen und meine Befehle erwarteten. Alle beeiferten sich, mich aufs Beste zu bedienen, aber niemand wollte mir sagen, wo und in wessen Gewalt ich mich befand. Ich überließ mich einer stummen Traurigkeit, welche Zornebock der Zauberer auf einige Augenblicke unterbrach, der in der Gestalt eines gelben Wanderers um meinen Füßen lag und um meine Liebe bat. Ich begegnete ihm so, wie mir mein Herz eingab, dem Mörder meines Vaters zu begegnen. Des Wüthrichs Sitten waren wild. Seine Leidenschaft stürmten in seiner Brust, er wurde leicht aufgebracht. Ich rang mit der Verzweiflung, trotze seiner Wut und forderte ihn auf, seine Drohung zu erfüllen, den Palast zu zertrümmern und mich unter den Ruinen zu begraben. Aber schnell verließ mich der Unhold und gab mir Frist, mich zu bedenken. Nach 7 Tagen erneuerte er seinen verhassten Antrag. Ich wies ihn mit Verachtung von mir und er stürzte wütend aus dem Zimmer. Kurz nachher erbebte die Erde unter meinen Füßen, das Schloss in den Abgrund hinabzurollen. Ich sank auf meinem Sofa und meine Sinne schwanden dahin. Aus diesem Todesschlummer erweckte mich des Zauberers furchtbare Stimme. »Erwache«, sprach er, »liebe Schläferin, aus deinen 7-jährigen Schlummer und sage mir an, ob die wohltätige Zeit den Hass gegen deinen getreuen Paladin gemildert hat. Erfreue mein Herz mit dem kleinsten Strahl von Hoffnung und diese traurige Grotte soll sich in den Tempel der Freude verwandeln.« Ich würdigte den schändlichen Zauberer keiner Gegenrede noch eines Anblicks, verhüllte mit meinem Schleier mein Angesicht und weinte. Mein Trübsinn schien ihn zu rühren. Er bat, er flehte, er jammerte laut und wand sich wie ein Wurm zu meinen Füßen. Endlich ermüdete seine Geduld, er sprang rasch auf und sprach, »Wohlan, es sei drum, in 7 Jahren sprechen wir uns wieder.« Darauf hob er die alabasterne Tafel aufs Postament, sogleich fiel ein unwiderstehlicher Schlaf auf meine Augenlider, bis der Grausame meine Ruhe von neuem unterbrach. »Unempfindliche«, redete er mich an, »wenn du noch gegen mich grausam bist, so sei es wenigstens nicht gegen den deine Brüder. Mein untreuer Stallmeister hat ihnen ein Schicksal entdeckt, aber er ist bestraft, der Verräter. Sie sind gekommen, diese Unglücklichen mit Heereskraft, dich aus meiner Hand zu reißen. Aber diese Hand war ihnen zu schwer und sie beseufzten ihre Unbesonnenheit unter mancherlei Gestalten in diesem Walde.« Eine so armselige Lüge, zu welcher der Unhold seine Zuflucht nahm, meine Standhaftigkeit zu überwinden, erbitterte mein Herz nur noch mehr gegen ihn. Hohn saß auf meinen Lippen und die bitterste Verachtung. »Unglückliche«, fuhr der tobende Heide auf, »dein Schicksal ist entschieden. Schlaf so lang, als die unsichtbaren Mächte diesem Talisman gehorchen.« Flugs schob er die alabasterne Tafel zurecht und der magische Taumel raubte mir Leben und Empfindung. »Ihr habt mich, edler Ritter, durch Zerstörung des Zaubers desselben aus diesem Totenschlafe erweckt. Aber ich begreif's nicht, durch welche Macht ihr diese Tat habt ausrichten mögen und was den Zauberer abhalten mag, euch zu widerstehen. Zornebock muss nicht mehr am Leben sein. Ihr würdet sonst an seinem Talisman ungestraft euch nicht haben vergreifen dürfen.« Die reizvolle Hildegard urteilte ganz recht. Der Unhold war mit seinen Sorben ins Böhmerland eingefallen wo damals die Fürstin Libussa aus dem Feingeschlecht regierte, und hatte an ihr, wie der mächtige Cyrus, an der Skythenkönigin Tomiris, seine Meisterin gefunden. Zorneburg war gegen die berühmte Böhmerkönigin in der Zauberkunst nur ein Lehrling. Sie hatte ihn mit ihren Künsten überholt, dass er das Schlachtfeld räumen und den Streichen eines handfesten Ritters unterlegen musste, dem sie magische Waffen gab, welchen die Passauer Kunst nicht widerstand. Als die schöne Hildegard schwieg, nahm Reinald das Wort und erzählte ihr seine Abenteuer. Wie er ihr Meldung tat von den drei verwünschten Prinzen im Walde, die seine Schwäher waren, nahm sie das große Wunder, denn sie vermerkte nun, dass Zorneburgs Novelle keine Lüge, sondern Wahrheit gewesen sei. Der Ritter war eben im Begriff, seine Geschichte zu enden, da erhob sich im Gebirge groß Triumphieren und Freudengeschrei. Bald darauf brachen drei Geschwader Reuter aus dem Wald hervor, an deren Spitze Hildegard ihre Brüder und Reinald seine Schwestern erkannte. Der Zauber des Waldes war gelöst. Nach wechselseitigen Umarmungen und Freudensbezeugungen verließ die Karawane der Entzauberten die schauervolle Einöde und begab sich in das alte Waldschloss. Reitende Boten flogen nach der Residenz des Grafen, die frohe Botschaft von der Ankunft seiner Kinder zu verkünden. Der Hof befand sich eben in tiefer Trauer über den Verlust des jungen Grafen, den man als Toten beweinte. Die Eltern glaubten, dass ihn der Zauberwald auf ewig verschlungen habe. Die trauernde Mutter hatte auf Erden keinen Trost mehr und fühlte kein Vergnügen, als das, für ihre Kinder Totengepränge anzustellen. Eben war man im Begriff, Reinalds Exequien zu feiern. Aber schneller konnte Weiland, der täuschende Nicolini, seinen pantomimischen Schauplatz nicht wandeln, als in der Residenz des Grafen bei dieser frohen Botschaft alle Dinge eine andere Gestalt annahmen. Alles atmete nun wieder Leben und Freude. In wenigen Tagen empfand das ehrwürdige Elternpaar die Wonne, ihre Kinder und Enkel zu umarmen. Adelheid hatte seit dem Besuch ihres Bruders aus dem Ei ein liebevolles Fräulein gebrütet, das von der mütterlichen Brust seine kleinen Arme dem Großpapa lächelnd entgegenstreckte und ihm beim Empfang die silberfarbenen Locken zauste. Unter allen Feierlichkeiten dieser glücklichen Wiederkehr zeichnete sich Reinalds Beilager mit der schönen Hildegard besonders aus. Ein ganzes Jahr verging unter mancherlei Abwechslung von Freude und Ergötzlichkeiten. Endlich bedachten die Prinzen, dass sein allzu langer Genuss des Vergnügens den männlichen Mut und die Tatkraft ihrer Ritter und Knappen erschlaffen möchte. Auch war die Residenz des Grafen zu eng, so viel Hofhaltung bequem zu fassen. Die drei Eidame rüsteten sich also mit ihren Damen zum Abzug. Reinald, der Stammerbe, verließ seine grauen Eltern nimmer und drückte ihnen als sein frommer Sohn die Augen zu. Albert der Bär kaufte die Herrschaft Askanien und gründete die Stadt Bernburg. Edgar der Aare zog in der Helvetierland unter den Schatten der hohen Alpen und baute Aarburg an einem Fluss ohne Namen, der aber von der Stadt, an welcher er hingleitet, nachher ist benannt worden. Ufo der Delfin tat einen Heereszug nach Burgund, bemächtigte sich eines Teils dieses Reichs und nennte die eroberte Provinz das Delfinat. Und wie die drei Prinzen bei den Namen ihrer Städte und Dynastien auf das Andenken ihrer Bezauberung anspielten, so nahmen sie auch ihre Tiergestalten aus der Zauberepoche zum Symbol ihrer Wappen an. Daher kommt es, dass Bernburg einen goldgekrönten Bär, Aarburg einen Adler und das Delfinat einen Meerfisch im Wappen führet, bis auf diesen Tag. Die köstlichen Zahlperlen aber, welche am Galatagen den Olympus der sämtlichen Erdengöttin unseres Weltteils verherrlichten und schmücken und für orientalische geachtet werden, sind die Ausbeute des Weihers im Zauberwald und befanden sich ehemals in den drei leinwandenen Säcken.